Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Ja, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das war, glaube ich, auf der Transportlogistik. Ihr kennt euch schon länger. Ja, wenn ich von ihr spreche, dann ist relativ offensichtlich, dass wir heute einen Gast bei uns im Podcast haben. Und wir freuen uns sehr, heute Abend bei uns begrüßen zu dürfen Gunnar Geburek. Guten Abend, Gunnar.
Hallo ihr beiden.
Gunnar Geburek, wir haben dich am Stand kennengelernt. Du bist seit über 30 Jahren im Themenfeld Transport und IT unterwegs, auch seit über 20 Jahren aktiver Netzwerker, Innovationstreiber und Vordenker bei zum Beispiel bei der Verbandstätigkeit beim BMRE, dem Bundesverband für Material, Wirtschaft, Einkauf und Logistik. Aber vor allen Dingen kennt man dich auch als Experte mit einem sehr breiten Überblick für Landfracht, Seefracht und Luftfracht, Transport auf allen Wegen sowie der digitalen Transformation der gesamten Branche. Du bist Sprecher und Leiter der Geschäftsentwicklung bei Timocom, einem mittelständischen Freight-Tech-Unternehmen und Betreiber eines digitalen Marktplatzes für den europäischen Straßenverkehr. Ich hoffe, das war relativ umfassend, wie wir dich vorstellen durften. Gibt es noch Highlights, die du ergänzen möchtest? Ansonsten freue ich mich sehr, dass du heute Abend hier bei uns im Podcast bist.
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Schön, dass wir uns damals kennengelernt und auch ausgetauscht hatten. Ich würde es ein bisschen zurücknehmen. Also Luft- und Seefrachtfachmann würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, auch wenn ich da ein bisschen was mit zu tun hatte. Also mein Fokus liegt schon auf dem Straßengüterverkehr. Da beschäftige ich mich in der Tat seit über 30 Jahren mit und in vielen verschiedenen Facetten. Und ich hoffe, dass wir heute vielleicht ein paar davon beleuchten können, gemeinsam.
Ja, das machen wir. Bei der Lebenserfahrung fangen wir an mit einer Frage, die meistens solchen Experten von uns gestellt wird. Du hast die Entwicklung der Transportlogistik lange miterlebt, konntest beobachten, wie Sachen gestartet sind, wie sie sich entwickelt haben, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Was waren denn aus deiner Sicht die drei wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der letzten 30 Jahre und welchen Impact hatten die denn auf die Transportlogistik?
Ich fange mal an mit meinem ersten Erfahrung im Berufsleben. Nach dem Studium bin ich bei einem Handelskonzern gewesen und habe dort Fracht eingekauft. Und das fiel in die Zeit, wo die Tarife weggefallen sind. Und für die, die es nicht wissen, es gab früher mal Frachttarife, Tabellen, in denen drin stand, wie teuer ein Transport sein darf, wie viel Kilometer gleich und mal Gewicht wie gleich ein fester Preis. Und als ich anfing, wurde ich ständig konfrontiert mit Menschen, die diesen Tarif immer rausholten, obwohl der eigentlich schon lange ad acta gelegt worden war. Da sind aber viele Spediteure oder Frachtführer nicht mit klargekommen. Und die Preise haben sich damals massiv nach unten bewegt. Das war ein großer Schock für die Transportwirtschaft. Viele haben gesagt, das wäre das Ende. Gott sei Dank ist es das nicht gewesen. Und die einigermaßen rechnen konnten und auch verhandeln, waren plötzlich in der Lage, eben auch sich gut aufzustellen. Also Unternehmen mit einem geringen Overhead, mit weniger Kosten, konnten plötzlich Aufträge generieren, die sie vorher nicht kriegen konnten, weil es ja einen Einheitspreis gab. Und das hat die Transportlandschaft nochmal ganz gewaltig verändert. Die Auswirkungen sind aber bis heute zu spüren. Und deswegen ist es nicht nur so, dass das irgendwie ad acta gelegt werden kann, sondern diese Idee, dass wir feste Preise haben oder dass doch zumindest ein gewisser Preis nicht unterschritten werden darf im Transportbereich, die kommt immer wieder hoch. Also jede kleine Krise, jede Senke nach unten führt dazu, dass Verbände oder auch Unternehmen gefordert wird, dass der Preis doch so niedrig nicht sein kann. Da müsste man doch mal eine Untergrenze definieren. Und insofern ist es immer noch ein Thema. Ich glaube persönlich, dass jeder Unternehmer selber entscheiden soll, zu welchem Preis er welche Dienstleistung anbietet. Und dass weder der Staat noch sonst irgendeine Kommission, die es früher mal gab, darüber Entscheidungen treffen sollte, weil das am Ende nur die Großen fördert und die Kleinen mit dem geringen Overhead benachteiligt. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die schon sehr alt ist oder sehr lange existiert, aber immer noch Auswirkungen auf heute hat. Ich glaube, dass der zweite Punkt ist sicherlich das Thema Standardisierung. Ich glaube, auch das ist in der Vergangenheit, da ist vieles Gutes gemacht worden, also mit Europaletten oder Container, Fahrzeuglängen, Gewichte und so weiter. Zumindest in Europa ist da vieles gut und prima standardisiert. Aber da ist natürlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Insbesondere, wenn wir jetzt an neue Technologien auch im Fahrzeugbereich denken, da ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, wie da und welche Standards sich da am Ende durchsetzen werden. Also auch das ist sicherlich ein Punkt, wo wir noch drüber diskutieren müssen. Ja, der dritte Punkt, ich würde den mal als Wegfall vom Papier bezeichnen. Auch der wird lange diskutiert. Ja, ich glaube, wir wissen alle auch im privaten Umfeld, wie gut das möglich ist, dass Papier weg ist. In der Speditions- und Transportbranche ist Papier nach wie vor einer der wichtigsten Kommunikationsmittel, insbesondere was die Warenbegleitpapiere angeht. Aber da müssen wir einfach wegkommen. Das geht nicht. Also es wird nicht möglich sein, an diesen Dingen festzuhalten. Wie auch immer wir da hinkommen, ich glaube, wichtig ist es dabei, dass wir den Menschen mitnehmen, der Mensch, der heute noch gerne Papier hat, davon zu überzeugen, dass das zukünftig oder vielleicht auch schon jetzt nicht mehr das Beste ist, was man haben kann.
Ja, der Mensch ist ein bisschen ein Gewohnheitstier. Bei den drei Punkten würde jetzt wahrscheinlich ein Betriebswirt sagen, ja, die Effizienz hat Einzug gehalten in die Transportbranche. Gibt es denn irgendwas? Also die drei Punkte sind, glaube ich, voll nachvollziehbar. Je nachdem, wie viele Jahre man schon in dem Business ist, hat man sie erlebt oder vielleicht auch nicht. Aber gibt es denn irgendwas, dem du nachtrauerst, weil sich die drei Sachen verändert haben?
Nein, ich glaube nicht. Ich denke, wir sollten nach vorne schauen und nicht den Sachen nachtrauern. Man kann zwar sagen, ja, das war so toll, dass man früher das Telefon in die Hand genommen hat, dann hat man telefoniert, dann hat man sich persönlich irgendwie ausgetauscht. Ja, das soll man auch gerne tun, im Privaten sowieso. Aber ich glaube, im geschäftlichen Business geht es nicht darum, ob wir uns jetzt wohlfühlen und ob wir irgendwie mit irgendwem noch lange quatschen, sondern es geht darum, dass wir effizient sind und vor allen Dingen wenig Fehler machen. Und gerade dieses Analoge, wir unterhalten uns und am Ende hat jeder das Gleiche verstanden. Das haben wir ja, wissen wir alle, dass das nicht funktioniert. Also man muss diese Dinge heutzutage zumindest mit digitalen Helferlein flankieren, also dass man zumindest Gespräche irgendwie transkribiert oder Ähnliches, wenn sie denn noch sein müssen, damit eben das, was gesagt wird, eben auch für beide letztendlich feststeht. Das wäre vielleicht eine Kombination aus dem immer noch gern gewünschten Telefonat und der Digitalisierung. Vielleicht gibt es ja das demnächst wieder mal.
Jetzt hast du das lange verfolgt. Haben sich denn die Menschen verändert, die in der Branche arbeiten, die mit den Prozessen zu tun haben, mit diesen Veränderungen?
Nein,
oder die Art, nicht oder sagen. Die Art von Leuten, die da aktiv sind?
Nein, ich glaube nicht. Das kann ich zumindest nicht feststellen. Wenn man heute jüngere Menschen trifft in der Disposition oder auch auf dem Bock oder so, die haben einfach auch viele Dinge von ihren Lehrern und Vorbildern gelernt und machen sie eigentlich sehr ähnlich. Und von der Art her muss man sowieso ein gewisser Typ sein, um in der Logistik zu arbeiten. Da kann man reine Kopfmenschen also gut wie nicht gebrauchen. Es gibt den einen oder anderen Fahrer, der nach wie vor sehr wortkarg ist und auch ganz zufrieden ist damit, dass er nicht so viel reden muss. Aber das ist auch kein Problem und die gab es immer schon. Und ich denke, da hat sich auch wirklich nicht viel geändert. Es ist allerdings etwas weiblicher geworden, das muss man sagen. Also auch man findet heute in Speditionen durchaus sehr viele junge Damen vor allem, die großen Spaß an diesem internationalen Thema Logistik haben. Das ist auch gut so und das ist super. Und ich kann das nur begrüßen. Das sind ganz, ganz tolle Dinge, die da auch möglich werden, wenn man eben ein sehr breites Spektrum an Menschen, an Lebenserfahrungen in solchen Bereichen hat.
Kann ich nur bestätigen, als jemand, der in einem Importlager arbeitet, wo doch auch immer mal wieder eine erfahrene Frau aufschlägt und es mittlerweile, also die ersten Male haben wir noch die Augen aufgeschlagen und haben gedacht, na hoppala, mittlerweile ist es aber ehrlicherweise wirklich so ein fast ein normales Ding. Insofern eine sehr schöne Bereicherung der Logistik und der Kenntnisse und letzten Endes auch der Inspiration, die damit reingeht. Wir haben für den Podcast heute den Titel gewählt Transportlogistik 2030. Was war, was ist, was wird sein, was kippt vielleicht auch. Wir sind jetzt ein bisschen in die Vergangenheit gegangen mit den Themen, die du gerade angesprochen hast. Wenn wir in die Zukunft schauen oder andersrum, wenn wir aus den letzten 5 Jahren einfach mal schauen, dann gibt es ja letzten Endes schon Themen, die der Logistik sehr zugesetzt haben. Und wir vielleicht diesen Punkt der zuverlässigen Supply Chain, der Transporte dann halt eben letzten Endes auch bemerkt haben, wenn wir in die Zukunft schauen, an welchen Entwicklungen aus deiner Sicht kommen wir in den nächsten 5 Jahren nicht vorbei? Was ist unbedingt notwendig, damit wir in der Transportlogistik weiter Performance aufs Parkett legen können?
Jetzt mag ich mich vielleicht widersprechen, weil ich eben gesagt habe, Papier wird es noch eine Zeit lang geben. Aber ich möchte trotzdem auf das Thema Cyber Security oder oder internationale Digitalisierung sprechen. Das hat nun mal Einzug gehalten, das wird auch weiter Einzug halten. Und da ist natürlich dieses Thema der Gefahr durch solche Medien, also sprich wirklich kriminelle Organisationen, in die entsprechenden Systeme reinhacken und versuchen, Ladungen abzugreifen. Das ist wieder dann der physische Aspekt, dass sie also nicht digitale Ware klauen. Das tun sie natürlich auch teilweise, indem sie Daten klauen. Aber ich meine jetzt auch der physische Diebstahl, dass sie wirklich sich als jemand ausgeben, der sie nicht sind. Dazu gibt es heute technische Möglichkeiten, leider. Bis hin eben zu KI-Systemen, die Sprache klauen oder die wirklich sich als jemand ausgeben, der sie nicht sind, um eben dann an Ware ranzukommen. Also eine ganz große Gefahr, die wir da heute haben. Und da müssen die Menschen aus meiner Sicht sich eben ja mehr noch an die Regeln halten, ne? Also das Vertrauen, so dieses ich vertraue dir, das wird halt zunehmend schwieriger, weil du nicht weißt, ob der auf der anderen Seite wirklich der ist, der er vorgibt zu sein. Insofern sehe ich das als eins der Themen an, mit denen wir uns beschäftigen werden in den nächsten Jahren, ganz sicher, und auch noch mehr.
Eine Frage zu Cyber Security. Interpretieren ja viele als systemische Sicherheit, aber was du jetzt ansprichst, geht ja eher weniger über die IT-Systeme, dort gibt es die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder ähnliche Mittel, um zu sichern. Aber euer Hauptproblem mit dem, was ihr feststellt oder das, was du prognostizierst, ist tatsächlich dann eher Cybercrime fast schon, oder? Also so versuchter Diebstahl eben durch Vortäuschung einer Identität oder ähnliches.
Genau. Also auch bei uns gibt es natürlich Systeme mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, mit Apps oder mit Hilfeleien, die falsche E-Mail-Adressen aussortieren können. Aber diese Systeme müssen halt auch genutzt werden. Ne? Und das ist das, was ich eben sagte. Wenn ich zu viel Vertrauen habe, dann kann es halt sein, dass dieses Vertrauen ausgenutzt wird. Deswegen, man sollte immer Vorsicht walten lassen, insbesondere wenn man Ware transportiert, die ja auf dem Markt auch zu verkaufen sind. Ne? Und man weiß ja, dass heute selbst Stahl oder Kupfer oder irgendwelche Dinge zu verkaufen sind, Rohstoffe jeglicher Art von Konsumgütern, brauchen wir gar nicht zu reden, bis hin zu Elektronik. Und es sind auch schon Maschinenteile geklaut worden, wo die Verlader gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, da kann doch niemand was mit anfangen, aber es ist halt ein Materialwert und selbst der ist scheinbar heute wert, geklaut zu werden. Insofern, ich will nicht sagen, dass man jedem misstrauen sollte. Das wäre sicherlich falsch. Es gibt in der Logistik sehr viele sehr gute Beziehungen und sehr langjährige Beziehungen. Aber man sollte trotzdem aufpassen, immer, ob man vielleicht nicht noch mal beim einen oder anderen ein zweites Mal nachfragt, ein zweites Mal checkt, eben die Helferlein, die es heute gibt, auch benutzt, um eben nicht in die Gefahr zu verlaufen, dass Ware geklaut wird, weil das ist sehr vielen schon passiert und das sollte möglichst nicht öfter passieren.
Logistiker also, versuchen ja meistens den einfachen Prozess zu gestalten und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand außen am Lager die Abholnummern oder ähnliches digital anzeigt, um dem Fahrer zu signalisieren, an welches Tor er fährt, dass da jemand auf die Idee kommt, ich melde mich jetzt mit der Nummer und sage, ich muss die abholen. Ne? Wäre Wer verifiziert das nochmal?
Absolut. Ich meine, es gibt ja heute schon Kennzeichenerkennung und so weiter, aber dazu müssen eben die Daten, dass dieses Kennzeichen mit diesem Fahrer auch wirklich die Ware abholen darf, natürlich auch bei demjenigen ankommen, der am Lager steht. Und der muss es halt auch kontrollieren, ob es dann auch wirklich derjenige ist, damit er nicht jemandem die Ware übergibt, der sie eigentlich nicht abliefern möchte, sondern oder zumindest nicht da abliefern möchte, wo er das soll, sondern woanders. Und nochmal, ich will nicht jetzt hier das große Misstrauen schüren, aber ein kleines bisschen Vorsicht ist eben in der heutigen Zeit doch schon sehr wichtig. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht dann auch ein weiteres Megathema, sicherlich Kraftfahrermangel, Fachkräftemangel, ich würde es nicht nur auf die Kraftfahrer beziehen. Da haben wir sicherlich ein großes Problem, das ist halt so, aber ich glaube, ganz so schwarz malen würde ich da nicht. Ich spreche auch mit vielen Spediteuren und Frachtführern und die sagen, also man kann schon auch den einen oder anderen Fahrer kriegen. Das Problem ist nur, erfüllt er halt die Qualitätskriterien, die man an ihn anlegt. Und da sagen viele, naja, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen mehr schulen und vielleicht können wir den nicht sofort in den Einsatz bringen, sondern vielleicht muss der erst noch länger mitfahren auf dem LKW mit jemand anders, um es zu lernen. Aber wenn wir das wollen, wir finden Fahrer. Also das halte ich für durchaus noch legitim. Wir werden auch noch sehr lange Fahrer brauchen. Und beim Disponenten ist es ähnlich, aber ein Disponent kriegt heute auch so viele Unterstützung durch KI-Systeme, dass er heute sehr viel mehr leisten kann, also sehr viel mehr Fahrzeuge disponieren kann, als das früher der Fall war. Und insofern wird das auch sicherlich den Fahrermangel ein klein wenig, den Fachkräftemangel ein klein wenig abmildern. Also da würde ich jetzt gar nicht so schwarz sehen. Aber man muss sich natürlich bemühen als Unternehmen, dass man die guten Leute kriegt und findet und dann auch bei sich hält. Das ist ja auch wichtig.
Hat es auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung des Kunden zu tun? Also so nehme ich es manchmal wahr. Ne? Aus meiner Sicht ist der europäische Frachtmarkt einer der europäischsten Märkte, die wir haben, ne? Die wir wahrnehmen als Kunden. Und die Erwartungshaltung, dass der Fahrer, der kommt, meinen deutschen Dialekt spricht, wenn ich in Bayern bin, bayerisch, und wenn ich in Hamburg bin, am besten norddeutsch. Vielleicht muss man da auch ein bisschen erklären, ne? dass das ein europäischer Markt ist und der Fahrer soll ja gut fahren und soll sein Fahrzeug im Griff haben, aber er muss jetzt nicht zwingend, wenn es nicht anders, also auch in anderen Bereichen ist es so, dann muss auch der Kunde ein bisschen gucken, was ihm halt am wichtigsten ist. Ne? Ob die Ware sicher ankommt oder ob sie ankommt, ob sie verlässlich transportiert wird oder ob tatsächlich immer jemand auftaucht, der im Umkreis von 20 Kilometern wohnt, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Viele in den Lagern arbeitende Menschen haben sich ja inzwischen daran gewöhnt, dass sie mit 20, 30 Nationen zu tun haben. Und dass sie nicht davon ausgehen können, dass da immer derjenige kommt, der die gleiche Sprache spricht. Es wäre schön, ja, es ist toll, aber genau wie du sagst, die Prioritäten müssen darauf liegen, ob er das Tor findet, ob er die Ware vernünftig anliefert, ob die Ladungssicherung funktioniert, ob er versteht, wenn man ihm sagt, du musst jetzt an das Tor und da das abladen und so weiter. Das sind die Key Facts, das ist das Wichtigste. Und das muss funktionieren und alles andere ist nett, ja. Aber auch da helfen uns natürlich die Übersetzungsprogramme und insbesondere im schriftlichen Bereich Chats und Ähnliches, wo man auf Bayerisch den Text eingibt und er kommt auf der anderen Seite Polnisch wieder raus. Ich denke, da ist ja auch schon, wissen wir ja auch privat, wenn wir in Urlaub fahren, wie wir es schaffen, uns irgendwie heutzutage viel besser zu verständigen, als das früher der Fall war. Also ich sehe das auch tatsächlich genau wie du. Das ist nicht das Entscheidende. Da müssen wir mitleben in einem europäischen Markt, absolut.
Genau. Und dann halt gucken, ob die Systeme entsprechend unterstützen können. Jetzt haben wir schon Cyber Security, die Systeme, mit denen wir arbeiten, den Fachkräftemangel, die du erwähnt hast. Siehst du noch weitere Punkte, die bis 2030 auf uns zukommen?
Ja, ich glaube, dass ich will es mal über die Unterschrift Compliance legen. Ich meine da mal jetzt nicht unbedingt die staatlichen Regelungen oder Gesetze, sondern ich glaube, die in der Zusammenarbeit, in der Partnerschaft, ne, dass sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer über gewisse Regeln einig sind, was sie miteinander machen wollen und was sie erwarten, wenn der Frachtführer mit einem alten Euro 3 Diesel ankommt und der Verlader will aber ein Elektro-LKW haben, dann kommen die beiden nicht zusammen, ja, aus CO2-Gründen, wie auch immer. Und da muss es aus meiner Sicht, müssen eben die Forderungen ganz klar definiert werden. Was erwarte ich als Auftraggeber und was kann der Frachtführer auch leisten? Ja? Ich kann natürlich als Auftraggeber fordern, dass alle mit dem Elektro-LKW kommen. Wenn wir aber vielleicht jetzt gerade in Deutschland mal 3.000 Stück im Einsatz haben und die allerwenigsten davon wirklich große sind, dann kann ich das eben nicht erwarten. Dann geht das nicht. Dann gehen zwei Wünsche auseinander. Das passt nicht. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch ehrlich machen und sagen, was können wir bis wann erreichen? Der Druck von Seiten des Auftraggebers, dass der Frachtführer sich anpassen muss, muss da sein. Aber auf der anderen Seite muss der Frachtführer auch realistisch darstellen, was er denn kann. Und wenn er heute noch nicht CO2-neutral transportieren kann, dann kann ich es halt auch nicht fordern. Und dann kommen die beiden nicht mehr zusammen oder nicht gut zusammen. Und da müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen aufeinander zugehen. Insgesamt wollen alle den CO2-freien Transport. Es gibt keinen Frachtführer, der sagt, ich will aber unbedingt noch 100 Jahre lang Diesel fahren. Das gibt es nicht. Also die freuen sich alle auf die E-LKWs beispielsweise. Aber sie müssen halt auch realistisch anschaffbar sein. Und da werden wir uns in den nächsten Jahren sicherlich noch viele, viele Diskussionen anhören und Teil dieser Diskussion werden.
Jetzt hast du bist auch viel auf Veranstaltungen unterwegs, Konferenzen, Messen. Wenn du jetzt sagst, hier das Thema Compliance, fällt mir so ein Schlagwort von vor ein paar Jahren ein, Smart Contracts und Blockchain. Ist das aus deiner Sicht ein Thema oder ist das was schwieriger ist, als es von außen aussieht? Oder ist es für die Praxis noch zu weit weg?
Ich glaube, da haben wir den Lifecycle schon fast überschwungen. Ne? Also das ist insbesondere Blockchain ist ein Hype-Thema gewesen. Wir könnten auch noch RFID oder sowas hinzufügen. Das haben alle mal irgendwie probiert. Aber jeder oder viele von denen haben gemerkt, dass die Anwendung den Nutzen nicht wirklich bringt, den man erwartet. Und insofern bin ich der Meinung, dass das eigentlich schon durch ist. Es gibt Anwendungen, ja, es wird auch immer Anwendungen geben. Es gibt auch für RFID sehr sinnvolle Anwendungen. Aber diese Idee, dass da ein LKW kommt und der fährt durch ein Tor oder die Ware fährt durch ein Tor und dann ist alles registriert und so, das hat nicht funktioniert. Das ist zwar eine tolle Idee, super, hat aber in der Realität nicht das funktioniert. Heute steht immer noch jemand mit dem Scanner da und scannt die einzelnen Etiketten ab. Und bei der Blockchain ist es auch so, dass die Technik da super ist und sicherlich auch hilfreich ist, aber dass das einfach nicht nötig ist. Diese Art von Sicherheit wird nur in den seltensten Fällen wirklich gebraucht. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, da sind wir schon drüber hinweg, über diese Technologien.
Also die Branche hat weitergemacht und am Ende war dann der Bedarf, sich so zu verändern, doch nicht da, eigentlich momentan, oder? Aus deiner Sicht so, okay.
Ja, es sind also die Anwendungsmöglichkeiten, damit sich etwas durchsetzt in der Branche, müssen halt sehr einfach sein. Der Nutzen muss sofort erkennbar sein und auch in der Regel sofort sich in bare Münze umwandeln. Oder es muss eine gesetzliche Regelung geben. Ja, wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, dann wird sie umgesetzt, das ist so. Aber wenn das nicht ist, wenn der Nutzen nicht da ist und es gibt keinen Zwang, dann wird es sehr, sehr schwer in einer Branche, wie wir das sind, mit mehreren Hunderttausenden von Akteuren. Gerade kleine Unternehmen. Wir haben 90% der Transportunternehmen haben weniger als 20 Mitarbeiter oder so. Diese Unternehmen, die Tag für Tag auf den Straßen unterwegs sind, die haben ganz wenig Zeit und auch ganz wenig Möglichkeiten, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Das ist was anderes als in einer Chemiebranche zum Beispiel, wo man nur 100 Akteure hat oder so, die alle sehr groß sind. Da können solche Technologien sicherlich oder solche Dinge schneller umgesetzt werden. Bei uns ist es ein sehr, sehr langwieriger Prozess.
In der Luft, in der Seefracht, glaube ich, ist es auch so, ne, wo du so eine hohe Konzentration hast, wo du fast schon Oligopole hast. Dort kann man sich bei entsprechender Vereinbarung dann schnell auf sowas committen. Und da ist dann sozusagen unsere Branche etwas innovationsresistenter, um es positiv auszudrücken, ne, weil du halt, wie du sagst, alle mitnehmen musst.
Ich sag mal so, es ist positiv gesehen, eine neue, gute Idee muss schon richtig, richtig gut sein, um bei uns, also eine halb gute oder viertel gute Idee hat keine Chance. Leider muss man das ja auch so sehen, dass wir relativ wenig Startups haben, die sich lange am Markt bei uns halten und wirklich große Veränderungen herbeiführen können. Ich glaube, jeder, der ein bisschen tiefer reinguckt, der kann vielleicht 5 bis 10 Startups sehen, die wirklich gute Ideen hatten und die sich auch langfristig durchsetzen. Aber es sind auch mal 1.000 oder 5.000 gestartet. Und wer da nicht wirklich mega performt, der hat es schwer.
Okay, gibt es noch weitere Sachen, wo du sagst, 3 oder 5 Jahre, das, dann wird sich das verändert haben im Vergleich zu heute?
Ja, ich bin eher, wie ihr wisst, ja, habe ja einen gewissen Blick auch auf die Frachtbörsen, also sprich auf den Spotmarkt. Der Spotmarkt wird und wird immer ein wichtiger Markt bleiben und sein, immer in einer volatilen Welt. Ich kann mir aber vorstellen, dass eben auch aus diesen Compliance-Gründen, die ich eben ansprach, oder auch den Security-Themen, dass wir zukünftig eher ja, mehr geschlossene Benutzergruppen sehen, geschlossene Frachtenbörsen, wo kleinere Einheiten miteinander, die sich kennen, agieren. Also dass man sich prüft, dass man sagt, okay, du erfüllst meine Kriterien, du hast das Fahrzeug, was ich brauche, du hast die Sicherheit, die ich erwarte, du hast die Flexibilität, die ich brauche, du bist bei mir angelegt als entsprechender Kreditor oder Debitor und insofern wollen wir miteinander arbeiten und wir Gruppen finden dann eine Gruppe, vielleicht mit 10, 20, 30, 40, 100, vielleicht sind es auch mal 1.000, aber diese große allgemeine Spotmarkt, auf dem jeder irgendwie sich bedient und jeder nicht so genau weiß, kann ich mit dem jetzt zusammenarbeiten oder kann ich nicht und soll ich und hat er überhaupt das richtige Equipment und so weiter. Ich glaube, das wird sich verändern, ob wir das gut finden oder nicht, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal eine kleine Veränderung bedeutet. Was natürlich den Kipppunkt angeht, ne, das heißt dann aber auch für den einzelnen Frachtführer, dass er natürlich in der Lage sein muss, eben sich auch in die richtigen Gruppen zu bewegen. Also dass er vielleicht flexibler sein muss, dass er nicht mehr hingehen kann und sagen kann, ich suche mir mal einen großen Mega-Spediteur und für den fahre ich dann einfach und fertig, sondern dass er sich vielleicht wieder selber mehr bemühen muss, in so Gruppen reinzukommen, um auch seine Nische, seine Fähigkeiten eben entsprechend den Leuten anzubieten, die sie auch dann auch gebrauchen können. Also Chance, aber ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Also der Unternehmer muss mehr Unternehmer sein, als er das vielleicht heute ist.
Okay, das heißt, es gehört dazu, gut zu kommunizieren und sich selber auch verkaufen zu können. Und eben nicht nur zu sagen, hey, da passt die Tour, die klicke ich mir schnell an und fahre es dann.
Ja, ich meine, das geht natürlich nach wie vor, das wird auch gehen. Aber wir haben ja einen ziemlich starken Kapazitätsmangel aktuell schon. Und der Frachtführer hat eine Position, in der er halt auch mehr machen könnte. Also wenn er in die richtige Gruppe oder in den richtigen Auftraggeber findet, dann kann er meines Erachtens heute auch mehr Geld verdienen und auch besser in seiner Leistung sein, als wenn er versucht, diesen Bauchladen zu haben, so nach dem Motto, ich habe alles, ne, und egal, was du willst. Ich fahre auch nach Ägypten, wenn du das möchtest, obwohl er vielleicht noch nie in Ägypten war und auch gar nicht weiß, wie es da funktioniert. Hauptsache, ich kriege diesen Auftrag. Ja, in Wirklichkeit hat er aber vielleicht nur Fahrer, die am liebsten in Deutschland fahren. Dann sollte man sich eben genau anschauen, wo will ich eigentlich mein Geld verdienen, in welcher Branche möchte ich gerne sein. Das gilt übrigens nicht nur für den Frachtführer, das gilt auch für den Spediteur. der ja eigentlich Vermittler ist, dass der eben auch klar sagt, ich suche mir meine Nische und oder ich suche mir meinen Kernmarkt, sagen wir es mal besser so, in dem ich gut bin und da bin ich auch richtig, richtig gut und da, wo ich nicht gut bin, da lasse ich auch die Finger weg. Und das war in der Vergangenheit meistens auch ein bisschen anders.
Okay, wir haben vor einiger Zeit mal eine ähnliche Frage gestellt und dann kam, damals war dieses Bild en vogue oder in, dass man sich das die Logistik vorstellt wie das Internet. Ne? Du nimmst eine Palette, klebst einen Aufkleber drauf und gibst es irgendjemandem mit, der vorbeikommt und dann sucht sich die Palette selbst den Weg. Das, was du jetzt beschreibst, ist ja eher wieder dann ein sich verschließen, eine Rückkehr zu geschlossenen Gruppen. Was hältst du von der These, dass sich die Logistik wie ein Internet irgendwann mal verhalten könnte?
Also grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, aber weniger auf Palettenebene. Ich glaube, dass wir das in Zukunft auf Trailer-Ebene haben werden. Dass also wir die Zugmaschine vom Trailer trennen, dass der Frachtführer eben eine Zugmaschine hat und dass es ihm aber egal ist, welchen Trailer er zieht. Eben in diesem Bereich, den ich eben ansprach, ne? Also könnte man ja räumlich sehen zum Beispiel, dass er sagt, okay, ich ziehe alles, was irgendwie im Großraum Hamburg ist, das ziehe ich durch die Gegend, wo auch immer hin. Aber ich muss es ja nicht zwangsläufig bis nach Mailand fahren. Ich kann es ja auch sein, dass ich zu irgendeinem, ich sag mal, nach Osnabrück bringe und da übernimmt es dann irgendjemand und ich bewege mich nur in diesem Umfeld. Also diese Idee des Begegnungsverkehrs vielleicht so gedacht, dass man nicht eben einen hat, der automatisch derjenige ist, der jetzt genau diesen Trailer abholt, sondern einen, der in der Region, wo ich ihn hinbringe, sich den nimmt, weil er sagt, das ist jetzt genau den Transport, den ich gerne durchführen möchte oder kann, weil ich fahre genau dahin und habe da die nächsten Trailer, den ich wieder zurückführe. Das glaube ich schon, aber nicht auf Palettenebene, das halte ich für zu klein. Aber auf Trailer-Ebene wäre das eine der Lösungen, um vom Kapazitätsmangel A wegzukommen, weil die LKWs natürlich sehr viel besser und sehr viel effizienter im Einsatz wären, weil heute stehen sie ja teilweise, ja nicht nur teilweise, sie stehen halt nachts rum und machen nichts, weil der Fahrer halt schlafen muss oder Pause machen muss, am Wochenende auch. Wenn das Fahrzeug eben dann, wenn der Fahrer wieder zurückkommt nach Hamburg und der nächste Fahrer steigt auf und fährt die nächste Tour, dann ist das Fahrzeug halt besser im Einsatz. Das heißt, wir würden Kapazitäten gewinnen. Und zum Zweiten, glaube ich, wird es auch für die Fahrer ein attraktiverer Job werden, weil sie wüssten, dass sie abends wieder zu Hause sind oder zumindest nicht weit weg. Und von dem Fahrer, der da irgendwie durch ganz Europa reist und glücklich ist, dass er die ganze Welt sieht, da müssen wir uns früher oder später verabschieden oder das werden nur ganz wenige sein. Die werden sicherlich dafür auch ihre Jobs finden. Aber die meisten machen das als Job und die wollen, wie andere Menschen auch, ein einigermaßen geregeltes Leben haben. Was ja nicht heißt, dass man nicht vielleicht mal von Montag auf Dienstag übernachtet. Aber ne, montags aus dem Haus und zwei Wochen später irgendwann zurückkommen, ich glaube nicht, dass das ein Beruf ist, wenn er so ausgestaltet ist, der dann wirklich ganz große Zukunft hat.
Vielen lieben Dank für die Antworten auf die Fragen, die wir an der Stelle hatten und auch letzten Endes diese Themen, die du benannt hast, mit denen wir uns in der Zukunft beschäftigen werden, deiner Ansicht nach. Das eine oder andere haben wir ja, wie Andreas auch schon sagte, hier im Podcast mal angesprochen. Insofern war es sehr spannend, mal deine Meinung dazu zu hören, speziell beim Fahrermangel, der doch nennen wir das mal ein viel genanntes Wort innerhalb der Logistik ist, mit vielen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Insofern super, dass du da mal einen Überblick gegeben hast, einen Ausblick aus deiner Sicht dazu gegeben hast, wie sich die Transportbranche an der Stelle dann entwickelt. Wir würden im nächsten Abschnitt des Podcasts ein kleines Spielchen mit dir spielen wollen. Schnelle, spontane Bauchantworten zu ein paar Begriffen, die wir uns geben. Die wir dir geben, das heißt, wir nennen dir diesen Begriff und du gibst uns dann jeweils ein oder zwei Sätze, wohin deiner Meinung nach die Entwicklung geht. Ein bisschen komprimierter, als wir das gerade an der Stelle hatten, aber viel spezifischer auf den Begriff, sodass wir da halt eben dann eine kleine These zu entwickeln können. Anfangen würden wir an der Stelle gerne direkt mit dem Fahrer bzw. der Fahrerin. Was sind die ein, zwei Sätze, die dir spontan dazu einfallen, zu der Entwicklung?
Also Fahrer, Fahrerin wird es noch lange geben. Sie bekommen aber immer mehr technische Unterstützung. aber sie bleiben im Pfarrerhaus.
Okay, vielen Dank. Der zweite Begriff ist verladende Betriebe.
Ja, die Verlader, glaube ich, die müssen merken, dass Transport auch mehr wieder zur Kernkompetenz werden muss, also um sie, dass sie sich kümmern müssen. Ich glaube, sich in die Hände von großen Dienstleistern zu begeben, kann in einer volatilen Welt auch ganz schön gefährlich sein, was Abhängigkeit betrifft.
Der dritte Begriff ist die Spedition.
Da hatte ich ja gerade schon gesagt, ich glaube, die Spezialisierung wird da ein bisschen zunehmen. Der Spediteur, der alles kann, wird aussterben. Ich glaube, die Zusatzleistungen innerhalb des Transportes werden letztendlich darüber entscheiden, ob man genommen wird oder nicht.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Der vierte Begriff an der Stelle mit einer Frage nach ein, zwei Begriffen oder beziehungsweise Sätzen zur Entwicklung wären die Fahrzeughersteller.
Ja, die Fahrzeughersteller müssen, glaube ich, dafür sorgen, dass Elektromobilität allen Beteiligten und allen Anwendungszwecken möglich wird. Ich glaube, dass wir zukünftig weniger über Verkauf oder Kaufmodelle, sondern fast nur noch über Leasingmodelle reden werden, einfach weil der Entwicklung des Zweitmarktes völlig im Unklaren ist im Moment.
Okay. Fünfter Begriff, Software-Dienstleister und Systemanbieter für die Transportlogistik. Was sind da deine ein, zwei Sätze?
Ja, da fühle ich mich angesprochen. Selbstverständlich. Also ich glaube, wir, deswegen sage ich das auch, wir müssen uns einfach noch mehr vernetzen und noch weiter wegkommen von proprietären Systemen, also sprich Systemen, die auf einen bestimmten Bereich zugeschnitten sind. Wenn wir alle nur jeder für uns irgendwelche Daten sammeln, dann wird das am Ende nicht honoriert von den Kunden. Die wollen da schon mehr Transparenz haben und eben auch vernetzte Systeme, sage ich es mal.
Okay, vielen lieben Dank. Jetzt waren die Begriffe bisher sehr eigenmotivatorisch, Themen, die man angehen kann. Sechster Begriff ist jetzt das, was drüber steht, die Verkehrspolitik bzw. die Politik im Allgemeinen. Was denkst du, ist da in ein, zwei Sätzen die Entwicklung, wo wir uns hinbewegen?
Also wo wir uns hinbewegen, das weiß ich tatsächlich nicht. Was ich aber fordern würde, wäre definitiv die Rahmenbedingungen zu setzen und sich dann aber auch zurückzuziehen und sich nicht in jedes Klein-Klein einzumischen. Wir müssen dringend irgendwie im Bereich Fahrzeuglänge, Fahrzeuggewichte, da müssen andere Regeln her, als wir sie heute haben. Ich würde es mal so vorsichtig bezeichnen.
Okay. Super, vielen lieben Dank. Vorletzter Begriff. Neben der Politik andere wichtige Stakeholder, an die wir vielleicht an der Stelle noch nicht gedacht haben, die aber dennoch mit der Verkehrspolitik oder dem Verkehr, der Transportlogistik etwas zu tun haben. Fallen dir da ein, zwei ein, die wir vielleicht noch unbedingt bedenken müssen?
Also wenn das kommt, das Thema, denke ich natürlich immer an unsere Verbände im Transportwesen. Da haben wir leider ein paar mehr als einen. Und das ist sicherlich auch ein Nachteil, weil wenn wir eine Stimme hätten, die für uns spricht, für unsere Branche, ich glaube, dann wären wir deutlich stärker noch als Automotive, Maschinenbau, Landwirtschaft, also all diese Großverbände, die auch, wenn die ihre Jahresversammlung haben, es auch immer in die Tagesschau schaffen. Der Deutsche Logistikkongress hat es noch nie in die Tagesschau geschafft. Und das liegt sicherlich auch daran, dass wir eben auch da nicht wirklich so stark sind nach außen hin, wie wir es eigentlich sein müssten, wenn man sich die Wichtigkeit unserer Branche mal betrachtet.
Die EVZ hatte vor kurzem eine Übersicht, glaube ich, über zwei Seiten, ne, mit allen Verbänden, ja, die für die Logistik sprechen. Das ist zeugt von dem, was du gerade erzählst. Also vielen, vielen Dank, Gunnar, für deine Einschätzung. Wir haben es jetzt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, ein bisschen auseinandergenommen. Ist natürlich schwierig, so ein komplexes Thema wie die Entwicklung einer ganzen Branche jetzt hier in 45 Minuten abzufrühstücken. Aber ich glaube, du hast gezeigt, dass du viel Erfahrung hast, dass du auch teilweise einen gelassenen Blick hast, auf wenn das nächste Trendthema durch die Hallen zieht. Vielen Dank dafür. Am Ende haben wir uns jetzt noch eine Frage ausgedacht. Also wir haben jetzt gemerkt, die Logistik, die Transportbranche, die ist nicht langweilig, die verändert sich, gibt immer was Neues. Gibt es denn abseits dieser Branche etwas, was dich persönlich fasziniert, was du noch spannend findest, was ein bisschen was über deine Person vielleicht auch noch preisgibt?
Ja, das traue ich mich ja nicht zu sagen, weil es endet ja doch wieder alles irgendwie mit Logistik zusammenhängt. Nein, also ich habe natürlich ein Hobby, das ist halt Reisen, ne? Und ich versuche jetzt das, was ich früher mit kleinen Kindern und so nicht machen konnte, so ein bisschen nachzuholen. Aber ich ertappe mich halt immer, wenn ich in fremden Ländern bin, dass ich mir die Logistik anschaue, ne? Also ich war jetzt in Hongkong oder in Singapur oder so und dann habe ich geguckt, wie funktioniert das da, mit welchen LKWs fahren die da rum. Also ich komme da einfach nicht raus, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich kann trotzdem abschalten und ich kann auch trotzdem was durchaus Gutes genießen und viel Spaß haben. Aber einmal Logistiker, immer Logistiker. Aber ich glaube, das geht fast jedem so, der in irgendeiner Branche aktiv ist, dass er guckt, was machen andere so. Ich finde das spannend. Das ist für mich ein Leben, ja.
Jedem unserer Gäste stellen wir am Ende eines interessanten Podcasts, generell jeden Podcast, aber deinen fand ich besonders interessant, weil so das Thema Transportlogistik an der Stelle mal etwas aufgearbeitet wurde, stellen wir eine obligatorische letzte Frage und die wollen wir natürlich auch gerne dir stellen. Und zwar, welches Medium, wobei wir da sehr frei in der Gestaltung sind, sei es ein Buch, ein Film, ein Podcast, irgendeine Wissensquelle, eine Person, hat dir Inspiration gegeben oder einen Impuls, den du mit unseren Hörern gerne teilen möchtest? Gibt es da etwas?
Also spontan fällt mir, wenn es wirklich breit gefasst ist, halt ein, dass ich unwahrscheinlich gerne eben auf Konferenzen, Messen und Veranstaltungen gehe. Da kriegt man immer neuen Input, aber den meine ich gar nicht unbedingt, sondern ich glaube, man sollte dahin gehen, um eben sich ein Netzwerk aufzubauen, Menschen zu treffen. Wenn ich mich nur mit Menschen unterhalte, die ich schon kenne, wenn wir eine Online-Konferenz machen, dann weiß ich da, mit wem ich spreche, dann kenne ich den im Prinzip schon. Wenn ich aber auf eine Messe oder auf eine Veranstaltung gehe, dann lerne ich dort Menschen kennen, von denen ich vorher nicht ahnen konnte, dass es die gibt und was für tolle Geschichten die zu erzählen haben oder tolle Jobs die haben. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, geht raus, baut euch ein Netzwerk auf, sprecht mit jedem zu jedem Thema, weil man weiß nie, wofür man diese Information oder auch diesen Menschen vielleicht irgendwann mal wieder einsetzen kann, benutzen kann oder eben einfach wieder im Kontakt bleiben kann. Das sind für mich die besten Medien, andere Menschen, mit denen man sich austauschen kann. Und Netzwerk, sage ich immer, Netzwerk schadet nur dem, der keins hat.
Das ist wohl wahr, ja. Vielen Dank für die Weisheit am Ende und den Tipp, sich an der Stelle den einen oder anderen Kongress an der Stelle zum Vernetzen dann halt eben auch zu nehmen. Finde ich letzten Endes sehr spannend und sehr inspirierend, das halt eben dann auch mal zu leben und halt eben entsprechend anzugehen. Insofern vielen Dank für den
Also
für
Podcast
deine
hören ist auch
Empfehlung.
gut. Also ich möchte ja gerne noch darauf hinweisen, dass ich, wenn man den Menschen vielleicht nicht persönlich kennenlernen kann, weil er zu weit weg wohnt oder weil man ihn einfach nicht trifft, dann kann man ihn aber in einem Podcast, glaube ich, doch ganz gut kennenlernen, besser als in anderen Bereichen. Insofern würde ich da den Punkt würde ich auch noch machen, ohne euch jetzt irgendwie näher zu kommen als nötig. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde das ein super, super tolles Medium. Also ich nutze das auch ganz viel, gerade beim Autofahren und so. Toll.
Und man kann es ja auch verbinden, ne? Also man kann auch einen
Genau.
Podcast hören und danach die Person auf LinkedIn oder wie auch immer anfunken. Und man mag es kaum für möglich halten. In vielen Fällen funktioniert es sehr gut, weil es eben nicht
Ja.
Zehntausende sind, die sich dann melden, ne?
Das ist richtig. Und ich freue mich auch sehr, falls jemand jetzt Interesse hat, mit mir sich auszutauschen oder zu sagen, du hast ja keine Ahnung, das war alles ganz blöd, was du da gesagt hast, sieh das ganz anders. Dann würde ich mich auch natürlich sehr, sehr freuen, wenn sich jemand über LinkedIn zum Beispiel meldet und mit mir in Austausch geht.
Sehr cool. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank für alles das, was du mitgebracht hast an ja, Entwicklungsinsights in der Transportbranche, Transportlogistikbranche, über die wir gesprochen haben. Es war sehr spannend, auch mal, ja, wir kratzen, so wie du es sagst, im Podcast immer gerne an den Themen so ein bisschen oberflächlich. Hier sind wir jetzt echt sehr tief reingegangen. Und ich freue mich, dass du alles das mitgebracht hast für uns und auch unsere Hörer. Und ich stimme Andreas total dazu, Podcast zu hören und dann später mal irgendwo dem Menschen über den Weg zu laufen und sich dort dann im echten Leben zu unterhalten, hat wahrscheinlich dann einen doppelten Mehrwert. Insofern können wir das an der Stelle nur empfehlen. Damit man sich mit dir vernetzen kann, falls man Interesse daran hat oder auch die Seite zu der Timocom, haben wir es natürlich unten in die Shownotes reingepackt. Dort findet ihr den Link zur Timocom und natürlich auch zum LinkedIn-Profil von Gunnar Geburek. Könnt dort entsprechend Kontakt mit ihm aufnehmen. Erzählt ihm nicht, dass das alles doof war. Ich fand das relativ gut hier im Podcast. Freue mich sehr, dass er da war. Und in diesem Sinne würden wir auch hier an der Stelle mit dem Podcast enden. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du hier warst. Und wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und wir hören uns.
Alles Gute.
Macht's gut.
Bis dann.